Hallo und herzlich willkommen wieder bei In Principio. Wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid und wir freuen uns darauf, dass wir mit euch auch in diesem Jahr Bibel weiter neu entdecken. In dieser Folge besprechen wir die drei Texte des kommenden Sonntags. Das ist das Fest der Taufe des Herrn. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir, Christelle Köder. Ich bin Neutestamentlerin und darf euch so ein bisschen in die Linie der drei Texte wie immer einführen. Es geht an diesem Festtag um Gottes Ordnung für die Welt oder anders formuliert, es geht um das, was Gott als Recht für sich selbst in Anspruch nimmt, aber vor allen Dingen, was er uns als Recht mitgibt. Und es changiert dabei zwischen den Begriffen des Rechts und der Gerechtigkeit und wie die zusammenhängen und in den drei Texten sich widerspiegeln. Damit starten wir jetzt.
Und wir steigen direkt ein mit der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, aus dem 42. Kapitel. Und um den Text am Sonntag verstehen zu können, muss man kurz vorher wissen, dass sozusagen im Kapitel vorher, das passt auch schön zu dem Titel unserer Folge, ein Rechtsentscheid ergeht. Dort wird festgestellt, mit göttlicher Allmacht, dass eben alle anderen sogenannten Götter nichts sind. Dieser Rechtsentscheid ist die Grundlage für den Text, den wir am Sonntag hören. Denn da tritt nun der große Knecht, diese große Figur aus dem Buch Jesaja, auf, beziehungsweise wird im ersten Teil erstmal vorgestellt.
Wenn ich es richtig sehe, ist das Wichtigste für diesen Text und zum Verständnis dieses Textes ja, dass wir klar haben, was Gott mit Recht versteht oder was Gott unter Recht versteht. Er will deutlich machen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Du hast ja schon gesagt, die anderen Götter sind Nichtse. Auf die braucht man überhaupt nicht erst zu schielen und irgendwie Wert zu legen. Und ich als euer Gott, ich zeige euch jetzt, wie ich das Recht, das ich habe, und damit ist auch gemeint eine Ordnung für diese Welt, das Heil, was ich für alle will, wie ich das tatsächlich zu euch trage und ja auch immer wieder neu zu euch trage.
Und Träger dieser Botschaft ist eben der Knecht, der uns da am Sonntag vorgestellt wird. Wir hören in der Lesung Worte, die weisen auf diesen Knechten hin und definieren ihn ganz von Gott. Gott stützt ihn. Da merkt man schon, diese Knechtsfigur ist selbst keine Machtfigur. Und dann sagt Gott, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Das ist genau das, worüber wir bisher gesprochen haben. Diese Figur, die von Gott gestützt werden muss, bringt diesen Rechtsentscheid des allmächtigen Gottes in die Welt und sagt, es gibt nur diesen einen Gott. Alle anderen sind nichts.
Aber wie tut er das? Und das ist natürlich das Wunderbare dieses Textes und warum wir, glaube ich, beide auch diesen Text so sehr mögen. Es wird jetzt ganz viel gesagt über diesen Knecht. Aber am Ende, und das ist wieder wichtig, damit wird deutlich gemacht, was wird über Gott gesagt. Denn dieser Knecht, der das Recht in die Welt trägt, er schreit nicht, er lärmt nicht, er lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen, er zerknickt das Rohr nicht, er löscht den Docht nicht aus, der glimmt. Er bringt wirklich das Recht, so endet Vers 3 und bekräftigt das tatsächlich nochmal. Er ist derjenige, der Recht bringt. Aber dieses Recht ist ganz anders als Rechte, die andere wahrnehmen, die Könige und Herrscher wahrnehmen, die tatsächlich ihr Recht durchsetzen müssen mit Macht und Gewalt. Das ist anders. Gottes Recht ist ein anderes.
Dann braucht es gar keine Fanfare und keine große Armee, die aufläuft, sondern dieser Leisetreter, dieser Knecht, verkündet das in der Welt. Aber er ist trotzdem unglaublich mächtig. In dem Abschnitt, den wir gerade besprochen haben, heißt es ja zum Beispiel, das geknickte Rohr zerbricht er nicht. In Vers 4, dann wird aber eine Aussage über den Knecht gemacht und das wird genau umgekehrt. Auch er wird selbst nicht geknickt. Vorher heißt es, er löscht den Glimmenden doch nicht. In Vers 4 heißt es dann, er selbst verglimmt nicht. Er ist mächtig, gerade in seinem leisen Auftreten, weil er die Botschaft des Gottes bringt, der so allmächtig ist, dass er gar kein Machtzeichen braucht.
Ich finde es total wichtig, im Blick zu behalten, dass es eine Multiperspektive auf diesen Gott gibt. Es sind nicht einfach zwei Seiten, mal sieht man das eine und das andere, sondern es ist ein sehr umfassendes Bild. Leise und achtsam zu sein, ist kein Gegensatz, durchsetzungsstark zu sein oder heilend zu sein. Also mächtig auch daherzukommen und gleichzeitig achtsam und leise zu sein, das widerspricht sich nicht, weil sich Macht nicht immer im Lauten zeigen muss.
Und das wird dann ganz konkret im zweiten Teil der Lesung, wenn Gott den Knecht selbst anredet. Weil da wird am Ende der Lesung uns deutlich gemacht, diese leise Treterei wird sichtbar sein. Wie wird sie sichtbar sein? Der Knecht ist eben gesendet, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Klar, visuell sagt er, hier setzt sich diese Macht auch durch. Und wenn ihr dann weiter in Jesaja 42 lest, dann merkt ihr, wie durchsetzungsstark er ist. Weil nachher erklingt sogar noch ein neues Lied, ein Lied, das die Völker singen werden über dieses durchgesetzte Recht und damit eben Gott als den einzigen Gott der Welt anerkennen werden.
Mir hatte da der Auslegung sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, dieser Knecht ist ein Zeichen der Selbstverpflichtung Gottes auf seine Ordnung hin. Also er setzt diesen Knecht in die Welt und er macht ihn, und das heißt es ja hier in Vers 6, zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nation. Also an diesem Knecht und an niemand anderem, so erstmal die Perspektive Gottes hier in Jesaja, an diesem Knecht wird deutlich, wer Gott ist und wie groß eigentlich auch Gottes Reichweite ist für seine Ordnung und seine Form des Rechts. Das eigene Volk, aber auch die ganzen Nationen, die hier, über die es hier heißt, dass der Knecht zum Licht dieser Nationen wird.
Das Bild des Lichtes ist ja klasse, ist genau das. Es strahlt aus. Der Knecht selbst strahlt genau das aus, was dieser Gott in dieser Welt bewirken möchte und auch darstellen möchte. Und da finde ich diesen Vers 6 zum Beispiel super. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit berufen. Ich habe dich aus meiner Ordnung herausgerufen, um diese meine Ordnung herzustellen. Ich möchte dieses Recht durchsetzen in der Welt und ich zeige dir, wie meine Ordnung funktionieren wird. Ich werde der Welt zeigen, wie meine Ordnung funktionieren wird. Und das ist genau das, was wir gerade in Versen 3 und 4 ausgesprochen und besprochen haben.
Diese beiden Teile hier in der Jesaja-Lesung bringen eigentlich zum Ausdruck, es gibt den Knecht, der wird vorgestellt. Der ist derjenige, der Gottes Recht zum Ausdruck bringt und wie er das tun soll in seinem eigenen Auftrag, das wird eben mit dem Wort der Gerechtigkeit zusammengefasst. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist für uns dann auch der Sprung rein in den Evangeliumstext, denn da geht es genau darum, dieser Gerechtigkeit Gottes Folge zu leisten.
Und das ist manchmal echt schwer zu verstehen. Schon bei dem Text aus dem Buch Jesaja kann man ja sagen, okay, unsere weltlichen Kategorien sprechen von Macht. Mit Lärm und Stärke setze ich sowas durch. Und da sagt Jesaja, nein, das wird ganz anders sein. Und auch beim Evangelium, da wird es für Johannes den Täufer verdammt schwer, diese Gerechtigkeit zu verstehen. Was passiert denn da? Wir sind in der Taufszene. Wir feiern ja Taufe des Herrn. Und bei Matthäus wird dann erzählt, Johannes der Täufer fordert alle auf, kommt, lasst euch taufen, bekennt eure Sünden, da wird ein Stärkerer kommen. Und auf einmal steht dieser Stärkere vor ihm, Jesus, und sagt, kannst du mich taufen bitte?
Das findet der Johannes erstmal ein bisschen seltsam. Und ich finde das spannend. Wir haben hier tatsächlich mal so zwei Verse Sondergut des Matthäus mitten in einer Szene, die wir natürlich auch aus den anderen synoptischen Evangelien kennen. Und es scheint notwendig zu sein für den Matthäus, diese Szene einzufügen, weil er, genau wie du gerade gesagt hast, ja vorher sehr, sehr deutlich betont hat, da kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin es nicht wert, die Sandalen von seinen Füßen zu lösen. Also es gibt einen ganz klaren hierarchischen Unterschied, Bedeutungsunterschied. Und dann will Jesus sich taufen lassen. Johannes sagt, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Also er will das Ganze eigentlich umdrehen, getreu dieser Frage, wer ist denn hier der Größere?
Da kommen ja bei uns auch direkt ganz Anspielungen an, wenn Johannes der Täufer eigentlich sagt, ja, ich taufe euch nur mit Wasser, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Da versteht man diese Szene, Johannes der Täufer, wie er da steht vor diesem Stärkeren, den er da erkennt und sie fragt, was soll ich denn machen? Aber dann kommt diese Antwort von Jesus, die wir nur bei Matthäus finden, lass es nur zu, lass es geschehen. Und dann kommt die Begründung, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen.
Und damit sind wir ja hier bei diesem Begriff der Gerechtigkeit, den wir gerade aus dem Jesaja-Buch schon für diesen Sonntag auch genauer in den Blick genommen haben. Die Gerechtigkeit ist die Ausdrucksform, mit der wir deutlich machen, indem wir gerecht handeln, die Gerechtigkeit Gottes in unser Leben hineintragen. Wir verstehen, was Gottes Rechtsordnung ist. Meint ja, wir verstehen, es gibt nur diesen einen Gott, auf den ich mich in all meinem Handeln beziehe. Und es ist spannend, dass der Evangelist Matthäus hier Jesus sagen lässt, wir müssen diese Gerechtigkeit erfüllen. Er macht damit eigentlich deutlich, dieser Sohn verpflichtet sich seinem Vater gegenüber, den Heilsplan, den der Vater für diese Welt hat, ganz zur Durchsetzung zu bringen. Und wenn wir ganz weit nach hinten schauen im Evangelium, dann denken wir an die Gethsemane-Geschichte. Wir denken natürlich ein bisschen weiter, auch schon ist direkt die Versuchungsgeschichte Jesu. Der Evangelist will uns deutlich machen, dieser Jesus, der Gottes Sohn ist, der aber auch Mensch ist, dieser Jesus von Nazareth zeichnet sich dadurch aus, dass er eben Gottes Plan für und in dieser Welt zur Durchsetzung bringt.
Das ist alles so klasse in diesem kurzen Satz im Deutschen, lass es nur zu ausgedrückt. Diese Gerechtigkeit ist der Wille Gottes und Jesus, der zuvor einfach in der Reihe mit den anderen Sündern gestanden hat, sagt, ja, diese Szene ist absurd, aber lass es geschehen. Das, was wir jetzt hier tun, ist der Wille Gottes. Ich ordne mich diesem Willen Gottes unter, das soll so geschehen. Tu du es auch. Handel auch in diesem Sinne gerecht.
Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir am dritten Adventssonntag diese Szene hatten, wo Johannes der Täufer schon im Gefängnis seine Jünger losschickt und sagt, ist es denn eigentlich der, der kommen soll? So, ist es der, auf den ich hingewiesen und gewartet habe? Anhand dieser Evangeliumsszene heute können wir das genau verstehen, warum es diese Frage des Johannes gibt. Denn Johannes erlebt, dass Jesus sagt, wir müssen die Gerechtigkeit erfüllen. Er merkt also, in Jesus ist jemand, der diese Verbindung mit Gott als dem einzigen und wahren Gott ganz klar leben will. Aber das, was jetzt danach kommt, nämlich die wirkliche Taufszene mit dem Zuspruch Gottes, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, das ist eine ganz private Szene. Die kann der Johannes nicht wahrnehmen. Das ist eine Szene, die der Evangelist nur uns mitgibt als Szene zwischen Jesus und seinem Vater. Und deswegen braucht es diese Frage des Johannes später, weil er eine Ahnung hat, aber weil er nicht genau weiß, was es mit Jesus von Nazareth auf sich hat.
Und das geht leider ein bisschen verloren in der deutschen Übersetzung, weil wir lesen da in Vers 16, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Wenn der Himmel sich öffnet, dann sieht man das, denkt man sich. Aber eigentlich müsste man ein bisschen holpriger im Deutschen formulieren und sagen, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Das ist genau das, was Christel gerade schon gesagt hat. Das ist etwas, das passiert zwischen Jesus und dem Himmel. Johannes der Täufer wird nachher weiter noch eben zweifeln und sagen, ist es wirklich passiert oder nicht. Aber hier passiert sich eben diese Bestätigung für uns als Leser zwischen Jesus und dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe.
Hier wird natürlich nochmal ganz galant vom Evangelisten der Jesaja, wenn auch umformuliert, aufgenommen, um deutlich zu machen, in diesem Jesus Christus, in dem ereignet sich etwas, was wir an anderer Stelle schon auch vorausgesagt haben. Es wird einen Knecht geben, es wird Menschen geben, die sich ganz an Gottes Ordnung, an Gottes Recht ausrichten und damit Gottes Gerechtigkeit in der Welt zur Durchsetzung verhelfen. Nur der Vollständigkeit halber ist natürlich darauf hinzuweisen, dass hier der letzte Vers im Matthäusevangelium am Festtaufe des Herrn, wenn auch in anderer Formulierung gekonnt, die Grundidee des Jesaja-Textes wieder aufnimmt. Also hier heißt es eben, mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Anders als in Jesaja, wo es vom Erwählten die Rede ist, an ihm finde ich Gefallen. Aber es geht um die Grundidee, es gibt Personen, die tatsächlich in ihrem Wirken, in ihrer Gestalt ganz verbunden sind mit diesem einzigen wahren Gott und die dessen Rechtsordnung und dessen Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen. Und diese Idee nimmt Matthäus auf.
Bei Jesaja ist der klare Hinweis, siehe, das ist mein Knecht. Im Evangelium, dieser ist mein geliebter Sohn. Und wenn wir jetzt zur zweiten Lesung kommen, könnte man fast formulieren, lieber Petrus, guck mal, dieser Cornelius, der handelt barmherzig, gibt Almosen. Okay, er ist ein römischer Hauptmann, aber hier ist ein Punkt, hier wirst du was lernen. Hier wird sich etwas für dich offenbaren.
Deswegen ist eigentlich wichtig, dass der Einleitungsvers hier in Apostelgeschichte 10 heißt, da öffnete Petrus seinen Mund, also auch diese Öffnungsszene hier. Und dann sagt er, und das ist wichtig, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist.
Ich finde, die zweite Lesung ist mal wieder eine schöne Möglichkeit, um darauf hinzuweisen, dass es sich lohnt, immer komplette Texte zu lesen. Weil es entfaltet sich wunderbar, dieses Kapitel. Am Anfang, als Leser, begegnen wir dem Cornelius. Er wird uns vorgestellt, wie ich gerade gesagt hatte, als ein römischer Hauptmann, der aber gut handelt, ein guter Mensch ist. Und er empfängt eine Vision. Und dann geht der Fokus einmal weg. Petrus ist ganz woanders. Auch er empfängt eine Vision. Und dann führt dieses Kapitel diese beiden Personen zusammen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, Petrus ist ja eigentlich immer jemand, der sehr darauf geachtet ist, innerhalb des Judentums zu verkehren, die Speisegesetze auch einzuhalten. Wir haben nachher den antiochenischen Streit etc. Und hier führt uns das Kapitel vor Augen, Petrus wird lernen, dass selbst Cornelius, dieser römische Hauptmann, ein Gerechter sein kann vor Gott, dass eben Gott nicht auf die Person sieht, sondern was, sozusagen schön zu formulieren, im Herzen der Person vorliegt.
Wir lernen ja eigentlich zwei Sachen dadurch. Das eine ist, Gottes Rechtsordnung ist immer größer. Seine Form von Gerechtigkeit ist immer größer als das, was wir selbst uns denken. Und es bedeutet auch, wir dürfen nicht selbstständig Definitionen von Gottes Ordnung machen, sondern wir müssen immer wieder überprüfen, was wir verstanden haben von Gottes Gerechtigkeit und das mit der Realität und mit dem, wie Gott immer wieder auch in die Welt hineinwirkt, abgleichen.
Das ist ja so wunderbar dargestellt in diesem Kapitel eben zwischen dem Kontrast. Petrus, aus dem Judentum kommend und da auf der anderen Seite der Römer. Petrus würde nicht gerne mit dem am Tisch sitzen. Die ganzen Speisegesetze etc. stehen alles dazwischen. Alles ist eigentlich auf Abgrenzung gesagt. Aber das Kapitel führt sie zusammen und sagt gerade eben, ja, es gibt diese Grenzen. Die kann man auch als Gottesgebot auslegen. Aber man darf niemals denken, dass diese Grenzen endgültig sind. Im Endeffekt entscheidet Gott. Und in dem Fall sehen wir, wie Gott diese beiden komplett unterschiedlichen Personen zusammenführt. Petrus so eben erkennt, dass entscheidend ist, ob ein Mensch Gott fürchtet und was dieser Mensch tut.
Natürlich ordnet Petrus das Ganze jetzt auch noch ein bisschen ein und sagt eben, also wie kommt es denn dazu, auch rauszufinden, was Recht ist und woran sehen wir denn immer wieder Gottes Gerechtigkeit in unserer Welt? Und da holt er natürlich aus und sagt, also, denn Gott hat das Wort den Israeliten gesandt, so weit, so gut, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Also, Gottes Verheißung an Israel wird sichtbar auch nochmal in der Sendung von Jesus Christus, der den Frieden verkündet. Und Frieden bedeutet im lukanischen Doppelwerk nichts anderes als ein bleibender Bund. Denken wir an das Verkünden der Engel direkt an Weihnachten. Sie sagen Frieden auf Erden, allen Menschen seines Wohlgefallens. Es geht darum, dass alle eingeschlossen werden in die Botschaft Gottes, in den Bund, den Gott schließen will. Und diese große Perspektive, die schließt, und das ist jetzt so ein bisschen der Rückschluss des Petrus, eben dann am Ende jeden ein, der im Wohlgefallen Gottes handelt, das heißt, gottesfürchtig ist und Gottes Gerechtigkeit anstrebt.
Das ist ja auch so schön, im Endeffekt eine Brücke aus dem Jesaja-Text nochmal zur Apostelgeschichte. Wenn es da in der zweiten Lesung heißt, dieser ist der Herr aller, dann ist ja gerade dieser Frieden, über den wir gerade gesprochen haben, grundlegend dieser einen Person, in der sich alle vereinen. Und das war ja bei Jesaja im Endeffekt die Feststellung im Kapitel 41 schon. Es gibt nur diesen einen Gott. Er ist der Gott aller. Und dieser Gott sendet dann bei Jesaja 42 eben hinaus zu den Nationen, dass alle Nationen vereint sind unter diesem einen Rechtsentscheid.
Die Frage, die sich für uns natürlich immer stellt, ist, wie wird denn Gottes Rechtsentscheid sichtbar? Und da sind vielleicht die letzten beiden Verse in der Apostelgeschichtslesung ein Hinweis, der gleichzeitig auch nochmal so diesen roten Faden durch die drei Texte deutlich macht. Petrus referiert hier nochmal, erinnert euch doch bitte an den Anfang, erinnert euch, dass Jesus von Nazareth in Galiläa umhergezogen ist. Vorher ist er getauft worden, er ist gesalbt worden dabei mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Und die übt er aus, indem er Gutes tut, heilt und damit zum Ausdruck bringt, Gott ist mit ihm. Hier heißt es, Gott war mit ihm. Das wird zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, das ist nochmal das, was den ganzen Bogen auch deutlich macht. Der Jesaja-Text, das Evangelium, die Lesung aus der Apostelgeschichte, sie wollen deutlich machen, Gott hat eine Ordnung für diese Welt. Er hat ein Rechtssystem, was darauf basiert, dass er der einzige Gott ist. Es gibt nur ihn, aber er ist anders als andere Machthaber und Götter. Er ist leise, er ist achtsam, er heilt, er ist durchsetzungsstark. Und er achtet eben nicht auf die Person oder die Vorgeschichte wie beim Cornelius, sondern er schaut auf das Hier und auf das Jetzt und nimmt diejenigen, die sich ganz in diese göttliche Ordnung der Gerechtigkeit mit hineinbegeben und lässt sie zu Werkzeugen werden. Der Knecht im Buch Jesaja ist derjenige, der diese Rechtsordnung umsetzt. Der Petrus und der Cornelius sind auf ihre Weisen jeweils Werkzeuge, weil sie diese Rechtsordnung Gottes ins Hier und Jetzt ihrer Zeit dann übertragen und auch in eine Erkenntnis übertragen. Und wir haben natürlich das große Zeichen von Gottes Gerechtigkeit in der Welt in Jesus Christus, der sich selbst auch ganz verpflichtet dieser Gerechtigkeit, wie wir gelesen haben in der Matthäus-Perikope, und der diese Gerechtigkeit durch sein heilendes Handeln sichtbar werden lässt.
Wenn ihr jetzt nach unserer Diskussion noch Lust habt, euch ein bisschen intensiver mit den drei Texten für den kommenden Sonntag zu beschäftigen, dann guckt unten in die Shownotes, da findet ihr die Texte zum Nachlesen und hinter jedem Text den Link rüber auf unsere Homepage und zu den Einzelkommentierungen.
Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja auch schon mal angeteasert, dass wir natürlich wieder auch einen Gesamtüberblick über das Matthäusevangelium euch gerne mit auf den Weg geben. Der Begriff der Gerechtigkeit, der heute so im Zentrum stand, der wird auch da eine große Rolle spielen. Es lohnt sich also, da gespannt drauf zu warten.
Und jetzt zum Abschluss der Folge, in guter alter Tradition, frage ich dich, Christelle, du bist heute zuerst dran. Welchen Bibelvers nimmst du in den kommenden Sonntag mit?
Ich nehme dieses kleine Lass es nur zu mit, weil ich das tatsächlich eine schöne, irgendwie auch überraschende Wendung finde, dass Jesus Johannes sagt, nee, jetzt lass es doch einfach geschehen, ja? Also stell dich nicht dem Plan Gottes entgegen, frag auch nicht vielleicht zu viel, was der Sinn dieser ganzen Geschichte ist, sondern lass mich mal machen. Lass es nur zu, dass es geschieht, wie es geschieht, es folgt der Ordnung Gottes. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man sich auch selber vielleicht auch nochmal in diesem Jahr, noch jungen Jahr mitgeben darf, es zuzulassen und tatsächlich Gottes Ordnung und Gottes Gerechtigkeit ein bisschen die Richtschnur zu überlassen und nicht nur dem, was man selbst gerne zur Umsetzung gebracht hätte.
Wir haben eben schon ausführlich über diese wunderbaren Bilder in der ersten Lesung gesprochen, in Versen 2, 3 und 4 und vor allem diesen Vers 2. Er schreit nicht und lärmt nicht. Das ist wunderbar. Ich habe das in meiner Auslegung überschrieben als der Gottesknecht als Leisetreter. So ein wunderbares Bild, wie sich Gottes Macht ganz anders als erwartet durchsetzt. Und das will ich mitnehmen und dabei bedenken, was kurz vorher im Text auch gesagt wird. Denn hier am Sonntag liegt der Fokus vor allem auf dem Knecht als derjenige, der den Nationen das Recht bringt. Und dieses Recht wird sich durchsetzen, das ist gar keine Frage. Was mir da aber am Sonntag ein bisschen im Text fehlt, und das ist so wunderbar vorher ausgedrückt, ist eben, das geht alles einher mit einer riesigen Freude. In Jesaja 41 steht nämlich ganz klar, Gott gibt Jerusalem einen Freudenboten. Wer ist dieser Freudenbote? Niemand anderes als dieser Knecht. Er verkündet Freude und dann können wir das zusammenführen für Jerusalem, für die ganze Welt. Und auch diese Freude setzt sich eben nicht lärmend durch, aber sie setzt sich durch. Und das ist so eine schöne Gewissheit, so ganz gegen den Kontext unseres Lebens, so wie wir Macht eigentlich erleben, dass ich das gerne festhalten möchte und verstehen möchte, dass das ist, wie sich Gottes Macht am Ende durchsetzt.
Wir wünschen euch jetzt, wie immer, am Ende dieser Folge viel Freude beim Bibelentdecken.